Diese Folge Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Sachs Audio. Your sound, your style, your speakers.
Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast.
Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 63 und mit der 63 auch eine ganz besondere Folge zum Ende des Jahres. Wir sprechen nämlich heute über den für viele natürlich auch Film des Jahres, nämlich über Star Wars Episode 8. Und zu diesem Top-Film habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Ich war am letzten Montag in Köln zur Pressevorführung von Star Wars und habe dort zusammen mit dem Peter Dickmeier, den ihr mittlerweile ja auch aus einigen Folgen schon kennt, habe ich zusammen mit ihm ein Vorher-Nachher-Gespräch aufgenommen. Sprich, ihr bekommt zuerst die Eindrücke vor dem Film oder Erwartungshaltung. Und daraufhin dann auch unsere Ersteindrücke direkt nach dem Film. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Das ist auch komplett noch spoilerfrei. Also die nächsten 20, 30 Minuten werden sowieso noch spoilerfrei. Ich werde euch natürlich noch mit einem Warnhinweis versehen, sobald wir in den Spoilerbereich kommen. Also den bitte erst hören, wenn ihr den Film gesehen habt, wenn ihr denn spoilerfrei in den Film reingeben möchtet. Also dann viel Spaß.
Lass die Vergangenheit sterben. Nur so kannst du werden, wozu du bestimmt bist.
Die Dunkelheit erhebt sich, genau wie das Licht, um sich zu messen.
Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt.
Komm schon!
Weg ist ein anderer, als du ihn dir vorgestellt hast.
Star Wars, die letzten Jedi, ab 14. Dezember im Kino.
So, wir sind jetzt hier live im Cinedome und neben mir steht ein Altbekannter, unser Freund der Peter. Hi.
Hallöchen. Ja, ich bin aus dem gleichen Grund da, aus dem du und viele andere auch hier sind.
Genau, wir gucken Jumanji.
Noch nicht, den gibt's später, aber vorher das, also für viele das Kinoereignis des Jahres, ne?
Ich gehe davon aus, ja. Episode 8, Die letzten Jedi, die Mehrzahl.
Ja.
Wir haben uns nicht spoilern lassen.
Ich habe, wie ich es meistens tue, versucht, keinerlei Informationen vorher zu bekommen, weil die dann doch irgendwie tendenziös sind. Entweder euphorisch übertrieben oder einige machen es runter. Ja. Und auch inhaltlich möchte man sich nicht spoilern lassen.
Ganz genau. Es ist, glaube ich, relativ dicht geblieben. Ich habe gestern noch im Internet irgendwo mitbekommen, dass wohl was über Snoke geleakt worden ist. Keine Ahnung. Habe ich mir nichts durchzugelesen und gehe auch komplett unvoreingenommen rein. Wie sind deine Erwartungshaltungen nach Episode 7 und vielleicht sogar, wenn man noch ein bisschen Rogue One mit reinrechnet, was erwartest du oder ja von Episode 8?
Ich glaube, man kann mit Recht ein großes Kino-Event erwarten. Die Erwartungshaltung ist weltweit so groß an diesen Film, dass man alles tun wird, um diese zu erfüllen. Ich muss zugeben, dass ich nicht zu den Hardcore-Star-Wars-Fans gehöre. Ich lasse mich immer wieder gern unterhalten und bin auch mehr oder weniger begeistert über das, was da kommt. Aber ich bin jetzt nicht zum Beispiel faktensicher und könnte ja das ganze Universum irgendwie auseinandernehmen und wieder zusammensetzen.
Ja.
Aber für mich ist es ein Kinoereignis und ich freue mich natürlich auch drauf und lasse mich wirklich überraschen. Meine Erwartungen sind dank Rogue One, ich weiß, da bin ich nicht mit allen einer Meinung, aber dank Rogue One gestiegen. Den fand ich sehr ansprechend, weil er vielleicht auch ein bisschen ernsthafter, ein bisschen düsterer, ein bisschen vielleicht auch brutaler war. Im Kino kann ich das ab, im wirklichen Leben brauche ich keine Brutalität.
Ganz genau. Und ich gehe davon aus, also bei mir ist auch die Erwartungshaltung recht hoch durch Rian Johnson. Dem hat man mal soeben, die von Disney waren so begeistert, man hat den sofort die nächste ganze Trilogie übergeben quasi und haben gesagt, hier komm, du machst jetzt die nächste Trilogie. Das ist ja schon ein Wort. Ne? Man hat sich erst gewundert, warum macht der Junge nicht Episode 9, warum Abrams? Kurz danach kam es ja raus, Rian Johnson macht eine komplette neue Trilogie.
Und von daher sind für mich dadurch noch die Erwartungshaltung natürlich noch mehr gestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das, wie gesagt, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Es freut mich, wenn es so ist. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, nachdem es immer wieder, nicht nur bei Star Wars, auch Probleme mit Regisseuren gab. Die Vorstellungen der Produzenten weichen von den Umsetzungsvorstellungen der Regisseure ab. Und auch da haben wir hier einige Beispiele. Und dass irgendjemand durch, ich sag mal, eine Arbeit, die noch niemals wirklich fertig war zu dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig verstehe, sich so qualifiziert und so empfiehlt, für die nächsten 350 Jahre sämtliche Star Wars-Folgen und die Figuren zu gestalten, ist ein Vorschuss, kann man dem gerecht werden? Fragezeichen.
Ja, das werden wir gleich in den nächsten 2,5 Stunden ungefähr erfahren, ne? Weil der Film ist der längste Star Wars-Film aller Zeiten mit 2,5 Stunden.
Habe ich eigentlich richtig, ich habe es nicht gehört und nicht gelesen, aber dass dieser Film irgendetwas beendet gehört, dass da sich irgendwas rundet.
Da weißt du mehr wie ich.
Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Vielleicht habe ich es auch nur geträumt.
Im Zweifel die Story über Leia, ne? Die müsst ihr irgendwo vielleicht sogar schon in Episode 8 ein Ende finden, weil Episode 9 wird sie nicht mehr drehen können, oder?
Ja. Ich finde es nicht verkehrt, dass wir Fragezeichen vor dem Film haben. Wie das nach dem Film ist, ob sich die Fragezeichen zu Ausrufezeichen geglättet haben, werden wir dann nachher feststellen. Aber das macht mir immer Freude, wenn ich vorher schon so eine Erwartungshaltung habe, Fragezeichen und auch so ein bisschen die Atmosphäre vorspüre. Ja. Weil ich glaube, man ahnt, dass das kein besinnlicher Film zur Weihnachtszeit wird, in dem leise Geigentöne über Minuten Dialoge untermalen.
Die Trailer und die Poster und Banner, die sind natürlich schon sehr rötlich, also sehr weihnachtlich.
Wenn das,
oder es ist sehr tödlich, eins von beiden.
Vielleicht ist diesmal der Todesstern auch hochglänzend und hängt an einem Faden.
Eine Disco-Kugel oder eine Weihnachtskugel.
Man weiß es nicht.
Sehr schön, sehr schön. Ja, wir werden uns das jetzt anschauen in OV und in 2D. Mhm. Also Rogue One haben sie nämlich uns noch damals 3D gezeigt. Jetzt zeigen sie uns auf einmal wieder 2D. Schauen wir mal.
Weißt du, wie die Tonqualität ist?
Nö.
Meinst du nicht Atmos? Der Saal, in den wir rein dürfen, ist atmostauglich. Ja. Da könnte man einiges erwarten.
Ja. Wir werden uns später wieder melden. Bis dann.
Tschö.
Als ich dich fand, sah ich Ruhe, ungezähmte Macht. Und darüber hinaus etwas wirklich Außergewöhnliches.
In mir ist etwas, das schon immer da war. Und jetzt ist es erwacht. Und ich brauche Hilfe.
Ich habe diese ungezähmte Macht nur einmal zuvor gesehen. Damals hat es mich nicht genug geängstigt. Doch jetzt schon.
Lass die Vergangenheit sterben. Töte sie. Wenn es sein muss. Nur so kannst du werden, wozu du bestimmt bist.
Wir sind der Funke, der das Feuer entfacht, das die Erste Ordnung vernichten wird.
Komm schon!
Der Weg ist ein anderer, als du ihn dir vorgestellt hast.
Erfülle dein Schicksal.
Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt.
Star Wars, die letzten Jedi.
So, wir kommen direkt gerade aus der Vorstellung. Und müssen uns erst noch mal ein bisschen wirken lassen, oder?
Es wirkt auf jeden Fall. Und eigentlich wie bei allen Star Wars Teilen habe ich persönlich das Problem, dass ich erstmal gar nicht weiß, was ich sagen soll. So eine Mischung aus geplättet, weil es wird nicht gespart. Also man sieht also wirklich...
Gespart wird da definitiv nicht.
Es ist kein besinnlicher Film. Auch an Special Effects war man nicht sparsam. Munitionsmäßig könnte es ein neuer Rekord werden.
Ja, stimmt.
Es ist... Das Problem, das ich habe, ist, ich muss sozusagen jetzt bildlich gesprochen als Vegetarier über die Klasse eines Steaks urteilen. Was ich damit sagen will, ich bin jetzt nicht in dem Bereich die Fachkompetenz. Ich habe es gerade schon mal erwähnt. Mhm. Jetzt versuche ich so ein bisschen in das Bedürfnis von Fans reinzudenken. Und ich habe das Gefühl, die bekommen was für ihr Geld. Also diese Aussage mache ich jetzt erstmal über die Quantität. Über die Qualität kann ich mich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig äußern.
Ich finde halt, er ist überraschend anders. Also ich habe doch einige andere Twists erdacht, erhofft. Da hätte ich erhofft, nicht zwingend, aber war schon über den Verlauf der Story an einigen Stellen doch sehr überrascht.
Sie ist komplex und das ist schon mal sehr schön, dass man hier nicht nur mit Effekten, mit visuellen, optischen und allen anderen Dingen versucht, das Publikum bei Laune zu halten. Er hat eine komplexe, vielschichtige Handlung, die natürlich genregemäß und auch Star Wars gemäß auch einige Flachheiten hat. Aber darüber wird der Fan gerne hinwegsehen. Ich will die gar nicht alle aufzählen, dann klingt es immer so, als wenn ich ein miese Peter bin. Aber ich bin ja der liebe Peter.
Ja, ganz genau. Ja. Nee, sonst eigentlich, wie du schon sagst, der Fan bekommt natürlich alles. Man hat wieder die Charaktere aus dem ersten Teil. Einige Charaktere sind schneller weg, als man denkt, ohne was viel zu sagen. Andere sind länger da, als man vielleicht vermutet hat. Mhm. Auch das meinte ich halt mit überraschend.
Die Charaktere entwickeln sich im Laufe dieses Films, ändern schon mal ihre Laufrichtung. Ganz spontan würde ich sagen, in diesem Film endet eine Ära und es wird aber eine neue in die Startblöcke gebracht. Kann man das so grob?
Kann man sicherlich so sagen, ja, was man ja im Endeffekt ja auch von dieser Trilogie ein bisschen erwartet hat, ne? Dass dort halt irgendwie dann dieser berühmte Fackelstab halt weitergereicht wird, ne? Das ist ja jetzt nicht überraschend.
Also
die werden ja auch älter, die Leute.
Richtig. Alle Tore sind offen, viele neue Charaktere sind da, jetzt wirklich spürbar am Beginn einer neuen Geschichte. Also würde ich es umschreiben. Eine Frage an dich, wie bist du mit dem Humor klargekommen? War der gut?
Er wurde nachher weniger, zum Glück. Ich war am Anfang ein bisschen überrascht über doch sehr wieder typisch flachsige Geschichten. Ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, war bei Episode 7 auch schon und war auch früher schon vielleicht jetzt ein bisschen mehr als sonst. Man kann sich darüber streiten, sicher, ob die Momente des Humors an der richtigen Stelle waren. Also ich mag halt vor allem den, nicht den Supreme Leader Snoke, sondern der neben Kylo Ren, der Offizier, Hux, glaube ich, Hux, ne?
Glaub ja,
den finde ich halt immer super. Der spielt den, der Domhnall Gleeson, der spielt den super. Und den sehe ich halt immer gerne. Alle Szenen mit ihm haben so eine indirekte Komik auch alleine, ne? Weil er halt so wie so ein SS-Soldat da rumbrüllt und schreit. Und ja, das hat was, ne? Das hat natürlich auch für humoristische Momente gesorgt. Mhm. Ansonsten... diese Schreiviecher, die man auch aus dem Trailer gesehen hat, die waren ja noch dezent. Ich habe da schon mehr befürchtet. BB-8 fand ich wieder super in dem Film. Der hat wieder tolle Szenen, tolle Rollen. Immer wieder überraschende Szenen auch. C-3PO gedämpft, wenig Screentime. Genauso R2-D2, den schicken sie so ein bisschen in Rente mittlerweile, ne? Weil die runden Geräte natürlich ein bisschen flotter unterwegs sind. Da können sie schneller mal auch flüchten.
Aber sie sind halt noch da.
Ja.
Der Fan freut sich, glaube ich, auch darüber, dass sie auftauchen. Aber es ist spürbar ein Generationswechsel.
Ja.
Und sie haben natürlich wieder neue putzige Tierchen, wie du gerade schon beschrieben hast.
Merchandise.
Das ist Merchandise auf jeden Fall, die ihnen aber auch so eine humoreske Ebene eingeräumt wird. Die haben noch ein paar Lacher und die sind wirklich gut gemacht.
Ja.
Es gibt zwei, drei Gags, wo man sich, glaube ich, wenn man es zu ernst nehmen würde, bevor ich immer so ein bisschen warne, es ist doch eine Oper, es ist doch ein Märchen, es ist doch
genau.
eine Sagen-Götter-Trilogie, wie man möchte. Manchmal wird es ein bisschen slapstickhaft, finde ich. Ne? Da gibt es so zwei, drei Sachen, wo man sagt, jetzt haben sie den Cartoon-Koffer aufgemacht.
Mhm.
Aber ich denke, in einem vollen Kino, wenn wirklich in allen Reihen in so einem Moment das Lachen losgeht, dann stört es einen auch nicht mehr. Wir waren ja jetzt so ein bisschen unterbesetzt in der Pressevorführung. Ich glaube, da entwickelt sich die Stimmung, die man sich vorstellt.
Beim normalen Publikum,
ja,
also volles Kino,
Ich glaube, den Effekt erleben wir leider nicht so sehr, weil die Reihen nur halb besetzt sind und die Leute versuchen, halbwegs ernst zu bleiben. Wir sind ja schließlich Kritiker.
Ja.
Nein, albern. Nein, auf jeden Fall, glaube ich, wenn die Hütte voll ist und dann kommt so ein Schenkelklopfer und alles schreit vor Freude auf, dann macht sich keiner einen Kopf darüber, weil das jetzt ein bisschen zu slapstickmäßig.
Genau. Also in der Summe, er hat die klassischen Elemente. Er hat ein paar überraschende Gäste. Auch ein Schauspieler, von dem ich gar nicht wusste, dass er mitspielt. Vielleicht ist es bekannt gewesen. Mir war es nicht bekannt. Das einzige, Laura Dern, da wusste ich, dass die mitspielt. Die auch eine interessante Rolle spielt. Und ja, wo es dann halt auch so mal ein bisschen hin und her ging, von der einen auf die andere Seite, wo man dachte, was ist denn jetzt los, ne? So nach dem Motto. Also gerade diese Szene auf der Brücke, ohne jetzt da viel zu sagen.
Eben, ja. Ich versuche mir auch gerade irgendwelche Spoiler zu sparen. Es gibt ein paar schöne Twists in der Handlung, ein paar schöne Twists bei den Charakteren. Ja. Die machen wirklich Spaß, die bereichern das auch. Weil ein Genre wie Star Wars könnte leicht in die Oberflächlichkeit abdriften. Er muss ja eine gewisse Oberflächlichkeit pflegen, weil wir wollen hier keine systemkritischen, gesellschaftskritischen Dialoge oder Monologe hören und wir müssen auch keine Handlungen bringen, die das, was bisher war, noch irgendwo, wie soll man sagen, überbieten. Man muss ein gewisses Level halten und das pflegen und nur sanft steigern, weil man natürlich immer ein bisschen mehr erwartet. Aber man hat ja auch eine Strecke vor sich. Ne?
Aber ich fand ihn halt auch jetzt, wenn man gerade mal mit dem Vorgänger vergleicht, ich fand ihn stärker. Also klar, wir kommen gerade aus dem Kino, ist man immer ein bisschen geprägt. Vielleicht sehe ich das in 2 Tagen anders. Aber in der Summe hat er mir besser gefallen und war nicht so extrem nostalgisch wie jetzt Episode 7, wo man natürlich noch mehr diese Nostalgie natürlich aufgewärmt hat.
Ne? Das passt ja auch ins Konzept. Ja. Man wollte mit den letzten und der jetzigen Episode diesen Wechsel hinkriegen und die Türen für weitere und möglichst lange laufendes Franchise aufmachen.
Ja.
Also hat man so den Nostalgiefaktor so langsam runtergedreht und die Gewichtigkeit der neuen Figuren immer ein bisschen mehr nach vorne gestellt, sofern sie nicht draufgehen oder verschüttet oder wie auch immer. Auf jeden Fall, es wird aber auch nicht an Nostalgie gespart, das muss man nur aussagen. Es sind ein paar touchy Szenen drin, wo wir eine Träne im Knopfloch haben und sagen...
Generell die Optik, ne? Weiterhin halt sehr analog geprägtes Design. Egal ob die Kostüme oder halt die, ich sag mal, Bedienelemente, die sind jetzt nicht à la Star Trek 2011, sondern das ist halt wirklich eher noch immer noch das Alte, ne? So wie man es kennt.
Ich glaube, das ist sowieso die größte Arbeit gewesen, eine derart große Flut an Effekten, an CGI, in Kulissen zum Beispiel, die großen Landedecks, wo die Technik stattfindet und die Flugkörper einfliegen und ganze Truppen rumlaufen, die sind definitiv CGI, aber sie sehen nicht danach aus. Und das ist, glaube ich, die richtige Arbeit gewesen. Ja. Ne?
Es gab ganz wenige Szenen, wo man so ein bisschen merkte, gerade am Ende hin gab es so 1-2 Szenen, wo man merkte, der Charakter ist komplett in einer CGI-Szene, ohne dass da irgendwie was Echtes noch ist. Aber das hattest du ganz, ganz wenig. Und ich glaube, wenn jetzt nicht gerade unser geschultes Auge drauf schaut, der normale Kinozuschauer wird es gar nicht so extrem realisieren. Und nee, genau, also... rundherum gelungen.
Es fängt ja schon mit der Laufschrift an, so wie wir sie seit den 70er Jahren kennen. Man hätte alles da alles möglich machen können. Aber es ist
war das jetzt ein Spoiler?
Nein, so offensichtlich nicht aufgepeppt worden. Man hätte mit ganz wenig Aufwand da ganz tolle Sachen machen können. Ja. Aber es bleibt, wie es ist. Die Melodie, die ersten Takte, nimmt die erste Gänsehaut. Weil dieses Thema von Williams...
Der schwenkt zu dem Planeten wieder, mit dem Raumschiff.
Das mit der gleichen natürlich. Akkordfolge. Es beginnt, also wenn man, glaube ich, die ersten 1,5 Minuten aller Episoden zusammenschneidet, wird man keinen zeitlichen Unterschied sehen.
Nee, das stimmt, ja. Und in der Summe, was würdest du sagen? Wir haben vorher schon gesprochen drüber, Rian Johnson kriegt eine ganze Trilogie. Jetzt so nach Episode 8, kannst du dir... Also ist verständlich, warum Disney sagt, jo, der Mann hat's drauf?
Gewissermaßen ja, weil er eine Geschichte anreißt oder Geschichten, das ist gar nicht so eindimensional und man merkt, er ist in der Materie drin, er hat eine Vorstellung, hat eine Vision, wie das rüberkommen soll, das Erzählen, das Epische und das ist spürbar und das sollte aus einem Guss sein, genauso wie die Optik des Films, aber das ist das geringe Problem, das ist mehr ein technisches Problem, da kann man gute Leute dran setzen, aber die Vision, eine große Saga weiter zu erzählen, die ist hier spürbar und da sollte man die Köpfe, wenn es geht, nicht austauschen und so wie ich sehe, hat er bewiesen, dass er es kann.
Ja, also da würde ich auch dir zustimmen. Ich kann es gut verstehen, warum sie ihm jetzt die ganze Trilogie überlassen. Wir können jetzt gespannt sein, wie JJ das Ganze zum Abschluss bringt. In 2 Jahren. Aber er hat auf jeden Fall schon mal jetzt ein Brett vorgelegt, der liebe Ryan. Also da wird JJ sich schon ein bisschen die Zähne ausbeißen, vermute ich mal. Das rund wieder zum Abschluss zu bekommen.
überhaupt ist ein Ende immer ein besonderer Teil, egal wobei, ob es um Bücher oder um Theaterstücke oder Kinofilme geht.
Genau.
Da muss man wirklich was leisten, da muss man den Fan befriedigen und das hoffe ich wird gelingen. Und mein simpelster Indikator bei so einem Film und einer viel zu kurzen Nacht für mich ist, wie ich die, es waren über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, empfunden habe, nicht ermüdend. Ich habe kein Augenflattern gehabt.
Es gab so ein paar Sachen, wo man hätte sicherlich, wo die geringfügig auf einem bestimmten Planeten waren. Das hätte man ein bisschen kürzen können, ja.
Aber
es war okay.
Letztendlich nicht das Gefühl, dass man hier eine halbe Stunde zu lang drin war.
Ja, das stimmt, genau. Super, dann danke ich dir.
Ich bedanke mich auch.
Und wir geben wir da zurück ins, wie nennt man es beim Radio? In die Funkanstalt?
Wir geben zurück in die angeschlossenen Anstalten und wünschen allen, die sich diesen Film ansehen, natürlich viel Spaß bei Episode 8.
Genau, bis dann.
Everybody start! 3, 2, 1,
Action! Ich begrüße jetzt recht herzlich Batz, aka Oliver Lysiak. Hallo.
Hi, willkommen aus Berlin.
Genau, ja, es ist oft so, ne? Entweder die Leute kommen aus Köln, aus Berlin, aus Hamburg, von den Rocket Beans hatten wir häufiger schon welche hier. Also es ist scheinbar immer so diese Hauptstädte, wo es dann halt, haben wir gerade noch drüber im Vorgespräch gesprochen, wo es Kino-TVs gibt. Ja, Kinos, PVs vor allem. Ne?
Ja, genau, stimmt. Ich hab neulich mal geguckt, irgendwie eine Freundin ist jetzt nach Würzburg gezogen und die war dann auch ganz traurig, weil da ist auch nichts PV-mäßig. Ich glaube, da ist Frankfurt wahrscheinlich das nächste oder so, oder München.
Ja, genau. Und da fährt man auch ein paar Stunden für, ja, weiß ich nicht, für gewisse Filme. Ja. Ja, schön. Und wir haben beide die Ehre gehabt, heute Mittag, ich glaube auch, hattet ihr 12 Uhr oder?
Ja, 12:30 Uhr. Bis die letzten bummelnden Kollegen dann mal im Saal saßen, war es dann 12:45 Uhr, aber ja.
Ja, okay. Ja, bei uns war es gar nicht so voll, also vielleicht 3/4. Also in Köln geht das eigentlich noch. Dann gab es 2 Trailer vorab und dann fing auch schon der Film an. Trailer zeigten sie, ja, Black Panther.
Und Infinity War, ne?
Ja, genau.
Ja. Die ich ja, weiß immer nicht, was ich davon halten soll von den beiden. Also Black Panther sieht eigentlich ganz okay aus, ist ja so ein kleinerer, finde ich, macht schon Spaß. Bei Infinity War, ich weiß nicht, der wirkt noch so unrund. Also ich habe echt das Gefühl, das ist noch nicht so, also ich gucke den an und denke immer so, ja, das ist jetzt Thanos, aber why should we care? Ja. Das ist halt so ein großer, schlecht gelaunter Mann, mit dem sie sich alle prügeln und der halt total auf irgendwie wie Schmuck steht. Auf billigen Modeschmuck steht. Und der auch aussieht wie billiger Modeschmuck.
Warum hat er die Farbe gewechselt, ne?
Ja, seit ich das Bild gesehen habe, wo ihn jemand wie Homer Simpsons koloriert hat, habe ich nur noch Thanos als Homer irgendwie im Kopf.
Ja, das habe ich auch gesehen. Das sah echt klasse aus, ja. Ja, und dann fing der Film auch schon an. Wir hatten gerade auch in 2D, in Englisch OV natürlich, so wie sich das gehört. Und erstmal hat am Anfang ja nicht viel geändert. Ne? Also es gab den klassischen Scroll, es gab A Long Time Ago. Also wir reden jetzt im Detail natürlich ein bisschen mehr drüber. Sprich, tut mir leid, wenn wir auch spoilern natürlich, ne, an der Stelle. Also wer das hört, der sollte den Film gesehen haben. Sonst hat er, glaube ich, an einigen Stellen mehr so viel Spaß.
Es sterben alle. Das ist die große Überraschung. Am Ende sind alle also tot.
Ehrlich,
und es endet mit, das war die allerletzte Folge. Es kommt garantiert kein weiterer Star Wars Film.
Disney möchte kein Geld mehr machen. Deswegen haben sie gesagt, wir hören auf.
Ja.
Es war generell überraschend. Bei den Wendungen war ich an der einen oder anderen Stelle überrascht, muss ich dazu sagen, wenn wir da gleich noch zu den Punkten kommen.
Ich find's ganz interessant, dass sie ja sehr viel mit Erwartungshaltungen spielen, oftmals auch sich sehr bewusst sind, in welcher Zitatelandschaft sie sich befinden, die Zitate dann auch tatsächlich bringen, um sie dann aber zu enttäuschen oder um quasi in eine andere Richtung abzubiegen. Also es ist ganz oft, dass so eine Szene anfängt, wo du denkst, das ist ein Wort-für-Wort-Zitat aus Return of the Jedi oder das ist ja eigentlich 1:1 oder wenn der Vorspann kommt, also wenn wir jetzt gerade noch beim Titelscroll waren, und der durchgelaufen ist und denkst, das ist ja eigentlich schon genau das Setup für Empire Strikes Back. Also dieses, irgendwie Empire is on the rise und trotzdem kleinen Sieg ist die Rebellion, muss irgendwie kämpfen. Die haben sich auf einen Planeten zurückgezogen und jetzt kommt aber das Imperium und will die Rebellen irgendwie platt machen. Und du denkst, wow, das ist doch eigentlich so dieses, hey, wir müssen die Basis evakuieren, damit wir wegkommen. Das ist doch das der Anfang von Empire. Aber sie machen dann doch ein bisschen was anderes, weil so, sie vertauschen zumindest so die Reihenfolge der Sachen, in der es abläuft. Denn der Anfangskampf von Empire gegen die AT-AT oder AT-AT oder wie auch immer man die Dinger nennt, ist nicht am Anfang, sondern kommt am Ende, lustigerweise. Dafür kommt aber eine Weltraumschlacht, die man ja eigentlich erwarten würde. Später kommt dann aber
genau, schon früher. Genau, Poe Dameron's alleiniger Einsatz am Anfang gegen den Dreadnought, ne? Heißt das große dreieckige Schiff.
Dreadlock. Okay. Ja, Dreadlock.
Genau. Ja.
Dreadlock. Weil da sind, glaube ich, nur Jamaikaner an Bord.
Ja, alles klar, verstehe. ich fand auch so, das war so ein bisschen so, Überschrift wäre auch gewesen, die große Flucht. Ne? Im Grunde, während des ganzen Films flüchten die Rebellen, ne? Bis dann halt bis zum Endpunkt, wo sie dann nachher dann halt auf dem Planeten sind.
Ja, aber auch das ist ja kein Endpunkt. Das ist ja wirklich so ein Zwischenfilm. Also ich finde, der ganze Film ist ja, was Handlung angeht, super dünn. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass eigentlich auf der Handlungsebene sehr, sehr wenig passiert. Und dass das, was wirklich relevant ist für den Film, ausschließlich auf der Charakterentwicklungsebene stattfindet. Wenn man jetzt wirklich so sagt, was ist denn jetzt so, worum geht's denn jetzt? Wo sind sie jetzt wirklich weitergekommen? Da kommen sie fast keinen Schritt weiter. Sondern es ist halt, ja, die Rebellen fliehen halt. Und das böse Imperium, das neue Imperium, versucht sie halt einzuholen. Und that's it. Und wir kriegen halt eine Auflösung, was halt eine Charakterentwicklung zu Kylo Ren. Aber es ist jetzt nicht wirklich, dass man jetzt sagt, wow, da ist aber echt heftig was passiert. Das fand ich tatsächlich sehr interessant, wie wenig tatsächlich in dem ganzen Film passiert, obwohl kinetisch natürlich einiges los ist, aber ja, so.
Vor allem der große Snoke hatte einen überraschend kurzen Einsatz, muss ich dazu sagen.
Ich habe mich so weggeschmissen, ich bin ja Leute, die ab und zu mal bei Flips irgendwie reingucken, also unsere News-Sendung, die wir einmal die Woche produzieren. Die wissen ja vielleicht, dass ich jetzt nicht der allergrößte Fan von diesen ganzen Fan-Theorien bin, weil ich mal auch denke, das ist auch so ein bisschen Rumgewichse. Gerade wenn die Leute es dann auch so richtig Bier ernst nehmen und dann, ja, aber aus dem Extended Universe könnte nicht das noch sein und das noch sein und Und seit 2 Jahren hobeln die Leute jetzt rum. Aber ist Snoke nicht das? Und ich habe hier eine weitere Theorie. Und könnte er nicht das? Und ich analysiere den Trailer nochmal. Und dann hat man ganz genau sehen, dann ist und denkst dann, ja, fuck it, Snoke ist irgendwie 5 Minuten im Scheißfilm.
Ja, und
dann
wir wissen doch hin. Bis heute nicht, wer er war oder ist, oder? Oder habe ich das verpasst irgendwie? Ich war ein bisschen irritiert.
Und nein, wir wissen es nicht. Und der Film sagt uns auch sehr deutlich, es ist nicht wahnsinnig interessant. Genau. Ja. Der Film ist eigentlich 2 hochgereckte Mittelfinger an die Fan-Theorien, die ihn jetzt zu einem so wahnsinnig wichtigen Wesen hochstilisiert haben, die jetzt wirklich gesagt haben, als wenn jetzt quasi die ganzen Filme nur an was macht Snoke im Hintergrund dranhängt. Und der Film ist wirklich so, ja fuck, der war das Mittel zum Zweck, der war das derjenige, der Kylo Ren motiviert, er ist so eine Art MacGuffin, aber er spielt jetzt selber keine wahnsinnig große Rolle. Und insofern ist er ja auch so ein Anti-Palpatine, zumindest wenn man ihn auf die Prequels sieht. Also die Prequels versuchen ja auch aus Palpatine so einen interessanten Villain über seine reine Emperor-Funktion hinauszumachen. Also diese ganze politische Intrige und den ganzen Kram, der da versucht wird und sowas. Und eigentlich ist Palpatine nur gut, er ist der Boss von Vader, er ist böse und er versucht, Luke zu verführen. Das ist das, was wirklich interessant ist. Der ganze andere Schmonz vorher ist ja gar nicht interessant. Und letztlich ist er jetzt auch nicht, also niemand interessiert sich für den Imperator, nachdem er jetzt richtig, in den Schacht gefallen
ist. Und die Szene war ja schon sehr, sehr ähnlich zu der Szene, ne? Also zu von
ja. Das sind diese, genau, das meinte ich so, diese Echos. Du hast immer diese Echos in dem Film, die dann aber anders aufgelöst werden oder wo du hast, okay, das ist jetzt so die Vader Redemption Szene aus Jedi, aber es ist eben nicht genau die Jedi Redemption Szene. Ja. Also es wird ja sogar textlich drauf angespielt, wenn Rey im Lift neben ihm steht und ich spüre, ja, genau, da ist noch Gutes in dir, ich spüre deinen Konflikt, bla 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 bla. Das ist ja quasi Quote direkt aus Jedi. Und dann geht's halt doch in eine andere Richtung. Und das Schöne ist, Snoke ist auch von der Art, wie er gespielt wird. Er sieht übrigens viel besser aus als im Vorgänger.
Ja.
Also ich fand ihn ja wirklich ein CGI-Inferno, also wirklich ein totaler Fail, so gern ich Episode 7 mochte, aber er sah echt scheiße aus in 7. Und hier sieht er echt gut, also so kann man nimmt ihm fast ab, dass er wirklich da ist.
Richtig, ganz genau. Gut, in 7 hat man ihn nur als Hologramm gesehen oder ja, ne?
Er war ja, halt auch, er sah schon sehr genau, schön.
Und war ja gespielt sogar von Andy Serkis, von unserem Gollum, ja. Genau, ja, im Abspann ist er drin gewesen, habe ich extra nochmal drauf geachtet. Ja, das war er. Und ja, in der Szene, wie gesagt, im Grunde gleiches Ende, der Imperator wird gestürzt, nur dass dann halt nicht Darth Vader kurz vorm Sterben ist und auf die gute Seite wieder rüber wechselt, sondern dass Kylo Ren dann sagt, so jetzt erst recht hier. Und auch da wieder, wie mit dem Sohn, hier komm an meine Seite, er streckt die Hand aus, ne? Ähnlich wie damals Darth Vader zu Luke Skywalker.
Genau, das ist er spielt quasi die Endszene von Jedi an, um dann aber auf die Endszene aus Empire zu gehen. Das
fand ich auch ein sehr schöner Kniff.
Als Vater und Sohn können wir die Galaxis beherrschen, bla bla bla, genau. Und er kommt dann an. Und gleichzeitig ist der Film halt sehr gut darin, Mythen zu zerstören. Also der wirkt ganz oft, finde ich, so, als wollte er den ganzen fanatischen Fanboys irgendwie mal die abwatschen, in denen er irgendwie so sagt, ja, aber es ist nicht immer nur alles Vorbestimmung und es ist nicht immer alles nur, ja, da, du weißt, scheißegal, wer deine Eltern sind, Ray. Es sind halt irgendwelche Assis, die dich irgendwie für ein paar Euro verkauft haben. Du bist nicht vorbestimmt, du bist nicht irgendwie die Chosen One, du hast eigentlich in dieser Story nichts zu suchen. Und
das war doch wieder so ein Tritt in die Eier von den ganzen Verschwörungstheoretikern, die gesagt haben, das ist Lukes Tochter, das
ja,
ist
genau.
XY oder wie auch immer, ne?
Ja, genau, und letztlich zeigt sich da auch der Willen, die Skywalker-Sage halt endlich mal einen Deckel drauf zu machen. Also das ist so ein bisschen auch die Emanzipierung des Star Wars Universums von der elendlangen Skywalker-Sage. Also nichts gegen die Originaltrilogie, aber dieses, oh, wir brauchen 3 Filme nur, um mal zu erzählen, wie aus Darth Vader geworden ist.
Genau.
Ey, weißt du, die sagen jetzt, nee, wir machen jetzt mal Deckel drauf. Wir sagen jetzt mal, nee, Rey ist nicht irgendwie die Tochter, sondern das war halt irgendeine Mädel von einer Assi-Familie. Und die Eltern haben wahrscheinlich Drogen gebraucht und haben sie halt irgendwie für ein Apfel und ein Ei irgendwie verscherbelt.
Genau, ja. Richtig. Und sie wartete halt auf dem Planeten. Oder genau, da wäre gerade die Frage, weil ich da gerade dran denken muss, dass sie ja Strichliste geführt hat und sagte, auf welchem Planeten sie lebt. Und Luke sagte, das ist wirklich am Arsch der Welt, so ungefähr.
Ja, sehr schön. Du erwartest, der teast dich immer an mit diesem ganzen, oh, welche Fantheorie wird jetzt richtig sein? Gar keine, weil Luke sagt, das ist wirklich, und sie so, Jakku, und du denkst, er sagt, Jakku, meine uneheliche Tochter habe ich noch auf Jakku versteckt oder irgendwie so, irgendwie sowas. Und dann sagt der Film aber, nee, fick dich, ja, Jakku ist aber wirklich der Arsch der Welt. Das ist ja wirklich, da will man ja nicht tot über den Zaun.
Der auf Tatooine groß geworden ist. Da musste ich in dem Moment so denken. Aber.
Ja, okay, das stimmt. Das stimmt
ja, natürlich. Mach du.
Und es gibt noch, wo wir gerade bei diesem Entmythisieren waren, meine Lieblingsszene war tatsächlich auch der Auftritt von Yoda, der im Film wieder auftritt, ja, und ich ganz glaube, sicher. Er ist wieder eine Puppe, ganz oder wenn nicht, ist das ein CGI.
Frank Us taucht am Ende im Abspann wieder auf. Ich bin mir ziemlich sicher.
Ja, aber ich wusste halt nicht, ob er puppetiert oder ob er nur, also die Stimme war eindeutig Frank Oz, aber ich bin mir nicht sicher, ob er puppetiert, aber es sieht auf jeden Fall wieder aus wie Yoda. Er bewegt sich wie Yoda, er hat dieselben Marotten wie Yoda. Er ist nicht mehr dieser fucking CGI-Flummi, den ich wirklich gehasst habe, wo ich gedacht habe, das ist so unerträglich, mir den anzugucken, sondern es ist fucking Yoda mit seinem komischen Sinn für Humor, seiner Schwanken zwischen sehr pathetisch und sehr, sehr kindlich
von der ganzen Art und Weise her.
Ja, und dann gibt Yoda himself quasi ein Abgesang auf die ganze Jedi-Mythologie. Und sagt nämlich, hört auf, euch immer am Alten festzuklammern, hört auf, immer auf die heiligen Schriften zu verweisen, sondern er fackelt die scheiß heiligen Schriften ab, was man natürlich auch wieder als Botschaft an die Fanboys sehen kann, dieses, aber hört auf, irgendwie jetzt endlich dem Extended Universe und allen irgendwie hinterher zu heulen und euch da irgendwie, oh, das ist aber bla und das ist nicht Kanon und das ist dies und das ist das und also dem Kram, das ist da auch, finde ich, wieder so ein Mittelfinger an die sehr fanatischen und humorlosen Fans. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch im übertragenen Sinne eine durchaus politisch religionskritische Botschaft, nämlich zu sagen, wenn er ihm sagt, guck mal, wie das hier und jetzt ist. Du musst ihm hier und jetzt mit deinen Problemen klarkriegen und gucken, was jetzt das Richtige ist. Und hör auf, irgendwelche heiligen Bücher zu verehren, die vor hunderten Jahren und die du vermutlich nicht mal selber gelesen hast. Bester Spruch von ihm ist irgendwie read them you have, thumb pages.
Ich bin beeindruckt, dass du überhaupt das noch zitieren jetzt kannst, nach einmal gucken.
Page turners, they were not, sowas, genau, irgendwie. Read them you have, und dann fängt Luke an rumzustottern und sagt irgendwas von wegen, weiß nicht, ja, ich habe mal irgendwie reingeguckt, page turners, they were not. Also nach dem Motto, das ist ganz schön langweilige alte Scheiße, du hast es nicht mal gelesen, gib's nochmal zu, und trotzdem kommst du mir hier mit an, oh, das ist irgendwie die heiligen Schriften der Jedi, was natürlich auf viele Leute, die sehr religiös sind, zutrifft, die wahrscheinlich nie den ganzen Scheiß wirklich mal irgendwie gelesen haben, aber trotzdem dafür morden und in den Krieg ziehen würden. Und das war schon
für
Star Wars eine
aggressive
gute,
Message, die
politisch aktuelle die Aussage.
Ja, das sehe ich auch so. Apropos aggressiv, ich habe ja auch gedacht, wie Leia, da springen wir mal wieder noch ein bisschen weiter an den Anfang, wo sie in den Weltraum treibt, okay, so machen sie es also. Also nach dem Motto, aha, jetzt wissen wir, wie sie Leia aus dem Film rausgeschreiben. Und dann kam sie ja überraschend wieder. Ne? Das war schon auch wieder so ein typisches Erwartungshaltungsding.
Ja. Ja, Bait and Switch, so dieses, so wird es ablaufen. Und dann denkst du, what? Ah, okay, nee, doch nicht. Und dann ist sie ja wirklich
bis zum Punkt,
sie überlebt den Film. Also das ist so, alle glauben irgendwie, okay, sie werden sie jetzt irgendwie noch zum Ende des Films irgendwie wie rausschreiben, umbringen, werden ihren Heldenabgang gehen. Stattdessen kriegt Luke den Heldenabgang. Und Leia bleibt im Film. Und ich vermute, sie wird jetzt ein Opfertod für die Endschlacht sterben. Also sie wird jetzt wahrscheinlich am Anfang vom nächsten Film irgendeinen heroischen Tod oder es wird einen Anschlag geben und dabei kommt dann auch General Leia ums Leben, was dann quasi die Motivation ist, für die Rebellen nochmal eine Schippe draufzulegen und in die Endschlacht zu ziehen, würde ich mir jetzt vorstellen, weil sie haben sie ja jetzt, irgendwas müssen sie machen, sie können sie nicht sagen, ja, und Leia ist gerade auf Besuch bei ihrer Tante.
Ich vermute aber, dass wir vielleicht jetzt auch einen etwas größeren Zeitsprung mal haben werden, vielleicht von 5 bis 10 Jahre. Und in der Zeit kann ja auch Leia so verstorben sein, dass man das halt so irgendwie löst, ne?
Stimmt.
Möglich, anstatt...
Ja, das ist natürlich das, aber... Also, wenn sie jetzt nicht einen direkten Anschluss machen. Ich war jetzt natürlich davon ausgegangen, dass sie fast wieder so nahtlos
oder höchstens
ein halbes Jahr später
anfangen. Aber überleg mal an das Ende. Es wird ja dann gezeigt, so, das Wort wird weitergegeben, die Kinder. Also, für mich jetzt muss ja erst wieder diese Rebellion langsam anwachsen. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass wir erst wieder dort in Episode 9 reinstoßen. So, ich sag mal so in vielleicht 5 Jahren, bis die wieder ein bisschen was aufgebaut haben, Leute gesammelt haben. Genauso, dann könnte man halt Kylo Ren deutlich gestärkter als neuen großen, starken, ich weiß nicht, wie er sich nennen wird, Supreme Leader oder Imperator zeigen. Wenn man jetzt direkt anschließt, weiß ich nicht, dann wäre das wieder an der Stelle nur wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich vermute eher, dass man jetzt ein bisschen
Supreme Leader Solo. Oder Supreme Leader Ben, um das Ganze mal so ein bisschen volksnäher zu machen.
Ja. Hallo, aber warum sollte er seinen Namen ändern? Also warum sollte er wieder auf seinen alten Namen gehen als Sith, ne? Macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Und auch in dem Film, ich habe auch irgendwie immer mal gehört, ja, vielleicht führen sie jetzt irgendwie die grauen Jedis ein, die mal so mal, oder ne, so eine Zwischenlösung, haben sie ja auch nicht gemacht im Endeffekt. Oder diese Szene da in diesem, was war das, nicht Spiegel? Also diese Spiegelszene.
Rey entdeckt die dunkle Seite, aber dann doch nicht, die war ja letztlich so auch wieder ein Echo der Dagobah geht in die Höhle-Szene, aber auch wieder ein Switch, wie ja, es passiert gar nichts. Sie hätte auch mal kurz auf Klo gehen können, wäre jetzt ähnlich.
Da war ich ja auch überrascht, dass da irgendwie so gar nichts bei rauskam in dem Moment. Die Szene hätte man sich auch komplett schenken können im Endeffekt.
Aber das habe ich, um jetzt auch mal Kritik, also ich bin, will auch jetzt nicht, dass es falsch ankommt, also ich mochte den Film grundsätzlich. Aber es gab auch eine ganze Menge Sachen, wo ich gedacht habe, wow, das ist schon erzählerisch, dramaturgisch sehr holperig, oder das ist so Sachen, wo ich denke, das ist so viel. Ich fand, der Film hatte viel Wassertreten. Weil wenn man es genau nimmt, was ist das, was wirklich wichtig ist im Film? Das ist Rey, das ist Kylo Ren und das ist Luke's Story. Das ist das, was wirklich richtig substanziell wichtig ist. Und dann hatte ich das Gefühl, dass sie so überlegt haben, ja, aber wir wollen ja Poe und wir wollen ja, also Poe hat
noch ein bisschen so ein Arc. Ja, der war auch okay, den fand ich gar nicht so schlimm. Und diese Casino-Szene, also
Der komplette Ausflug von Rose und Finn ist völlig unnütz in allem. Also ja, so nett auch der Benicio del Toro als der Master Dingsbums Hacker da ist. Es ist für die Story, könntest du alles komplett rausnehmen. Also du könntest diese ganze Secret Plot Nummer da, die sie machen wollen, um da an diesen Hacker ranzukommen. Das könntest du 1:1 aus dem Film rausnehmen, hättest weniger Probleme, weil du nicht Finn und erstmal raus auf das andere Schiff bringen musst und dann wieder zurückbringen musst, damit sie doch wieder zur Rebellenbasis kommen. Und es bringt nichts, es bringt den Plot überhaupt nicht voran und es bringt auch die Charaktere. Also okay, Poe hat ja so diesen Arc von wegen, lerne nicht so impulsiv zu sein, lerne deine Macho Arschloch-Instinkte im Zaum zu halten, hör auch mal darauf, was die vernünftigen Frauen sagen, und denk mal ein bisschen nach, bevor du with Blazing Guns in den Raum reinrennst. Also das ist ja so sein Arc, den er jetzt am Schluss dann auch abgeschlossen hat, wenn er dann sagt, lass uns, das bringt jetzt hier nichts, lass uns den Angriff abbrechen, wir sind jetzt mal irgendwie vernünftig. Das ist okay. Aber Finn hat eigentlich, also das ist so, man wirkt so ein bisschen wie, wir schicken ihn ein bisschen in der Gegend rum, damit er was zu tun hat und keiner merkt, dass er eigentlich für die Story völlig überflüssig ist. Und dann
geben sie ihm noch nicht mal den Heldentod am Ende, ne? Da habe ich ja wirklich mit gerechnet in dem Moment.
Nee, also wenn ich gedacht hätte, wenn er jetzt wenigstens diesen Heldentod noch gehabt hätte, also jetzt nicht, dass ich ihn so ätzend finde als, und ich mag ja auch John Boyega, dass ich ihn jetzt hätte sterben sehen wollen, aber dann hätte ich das Gefühl gehabt, dann wäre wenigstens irgendwas passiert, oder wenn Rose irgendwie den Heldentod gestorben wäre. Also so habe ich wirklich das Gefühl gehabt, die waren nur im, also eigentlich haben sie die so übernommen aus dem letzten Film und dann waren die Drehbuchautoren so, boah, was machen wir jetzt? Also wir haben doch eigentlich interessiert uns doch total die Geschichte mit Luke und wie er wieder quasi rumkommen muss und dass er sich dann entscheidet, sie zu trainieren und dass er überhaupt wieder mit der Macht in Einklang kommt. Das ist das, was spannend ist, das ist das Fleisch der Story, das ist das, was, wo sie auch Spaß hatten. Und die ganzen starken Szenen des Films sind ja eigentlich fast alles Dialog-Szenen.
Auf der Insel waren ja verdammt lang auf der Insel. Ich habe auch gedacht, okay, wann kommen die denn da mal von der Insel runter? Ja. Das
Ja, aber trotzdem, ich fand, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand die Szenen, ich habe es immer gerne gesehen, wenn quasi diese Szenen zwischen Rey und Luke waren. Das hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich hatte das Gefühl gehabt, wird halt in Charakterbau investiert. Während ich bei Rose und Finn immer dachte, das ist so, wow, meanwhile back at the nobody cares.
Ja, leider. Und auch da hilft auch kein Benicio del Toro, den ich überraschend, also ich wusste es nicht, dass der mitspielt. War dir das vorher bewusst? Also, ja, okay.
Ich wusste es, ja. Wir hatten irgendwie eine Meldung auch, dass er ich wusste auch, dass er den Meister-Hacker oder irgendwie sowas spielt. Das ging
ist mir komplett an mir vorbeigegangen. Ich dachte irgendwie, vielleicht treffen sie auf Lando oder so, auf Lando Calrissian oder so.
Aber er ist doch der Lando. Boba Fett ist nur Gun for Hire. Er ist ja so ein bisschen sympathisch und ein bisschen Dingsbums und er ist ja auch nicht böse, sondern er ist nur wahnsinnig opportunistisch. Also er wäre auf ihrer Seite und er meint es auch ehrlich, er hilft ihnen, solange er denkt, dass das irgendwie was bringt. Aber in dem Moment, wo er quasi, also er ist so ein bisschen, er erlebt das, was Han Solo nur auf dem Papier getan hat. Mhm. Ich halte für niemanden meinen Kopf hin.
Und er sagte ja auch, ne, ob du heute oder morgen stirbst, ist jetzt auch egal im Endeffekt. Ne? Also, ja, und okay, man kann Crossover machen. Er ist doch auch der Collector, ne? Also das ist ja so eine ähnliche Rolle.
Ja. Aber ich fand, er hat einen Moment, den ich nicht hätte missen wollen, aber ich weiß nicht, ob seine ganze Rolle deswegen dadurch gerechtfertigt, und das ist das, was sie in Rogue One ja eigentlich schon eingeführt haben, dieses Hinterfragen oder beziehungsweise die Rebellen auch ein bisschen grau schattiert zu zeigen, indem sie halt sagen, ja, es gibt halt keine absolute saubere Moral, wenn man im Krieg ist. Und beide Seiten machen sich dreckig und beide Seiten handeln auch moralisch mal nicht einwandfrei. Und bei Rogue One hat man das ja schon gesehen, dass auch die Rebellen nicht immer so ganz glänzend dargestellt wurden. Und hier hast du halt eher, wenn er dann sagt, ach, guck mal, das ist so ein böser Waffenhändler. Man denkt, ja, ein böser Waffenhändler, guck mal, der hat das Imperium mit Waffen versorgt. Und dann, ja, aber er hat auch die Rebellen. Weil Waffenhändler haben keine Moral. Und sowas mal mit reinzuschmeißen, die Leute, die auf diesem wahnsinnig reichen Planeten, Casino-Planeten leben, profitieren letztlich davon, dass Krieg ist, und denen ist es auch scheißegal, wer gewinnt, solange es weiterhin Krieg gibt. Das finde ich, ist wie halt so dieser Religionsspruch, so ein nettes Ding, was der Film sich leistet, wo ich jetzt nicht sagen will, der ist wahnsinnig mega kritisch, aber man muss halt sagen, es ist der fucking größte, mainstreamigste Blockbuster des Jahres. Und da überhaupt ein bisschen was Kritisches reinzuschmeißen, finde ich, ist schon ganz okay.
Da war Ryan Johnson auf jeden Fall mutig, und Disney hat es diesmal auch durchgehen lassen. Ne? Sie hätten ja auch, ähnlich wie vielleicht bei anderen Regisseuren, auch irgendwie die Notleine ziehen können oder so. Aber die scheinen ja sehr viel Vertrauen in ihn zu haben, sonst würden sie ihm jetzt nicht eine komplette Trilogie noch mit beschenken oder ihn verantworten darauf.
Ja. Was natürlich blöd ist, dass sie das jetzt so vorher schon rausgehauen haben. Ich hätte das wenigstens bis nach dem Start zurückgehalten. Also daher verstehe ich auch nicht, dass Kathleen Kennedy ja jetzt munter drauf losgequatscht hat und gemeint, ja, wir wollen ja mit Poe und Rey und Finn auch noch irgendwie drei andere Filme oder weitere Filme drehen. Und übrigens Ryan Johnson an. Und ich denke mal, ey, kannst du mal einfach die Fresse halten, weil wie sollen wir denn nur eine Sekunde glauben, dass ihr vielleicht Finn um die Ecke bringt, wenn ich jetzt schon weiß, dass der aber fest eingeplant ist für die nächsten Filme?
Also ich habe sogar kurz mal zwischendurch gedacht bei einigen Szenen, dass sie sogar Rey hops gehen lassen, aber
ja, es wird sehr nett angeteased, und es wird auch, sie spielen auch mit dem Ambivalenten von Rey, dass man ja auch tatsächlich, wir kennen sie ja noch nicht so gut und wir halten es tatsächlich, also mir ging es zumindest so, nicht für völlig ausgeschlossen, dass sie zumindest temporär auf die dunkle Seite wechseln könnte. Und das fand ich tatsächlich auch ganz, also das ist so dieses, der Film spielt halt viel mit Erwartungshaltung, und das mag ich echt gerne. Und die ganze Szene im Thronraum von Snoke ist, was Action angeht, was die Dialoge angeht, was die Dramaturgie angeht, finde ich sie sehr stark, auch wenn ich mich gefragt habe, warum zwei ausgewachsene, nein, nicht ausgewachsene, aber sag ich mal sehr fähige Jedi oder Sith mit so ein paar blöden Wachen so lange zu tun haben, wo du denkst, normalerweise ist das das Kanonenfutter, was mal eben, wenn man im Vorbeigehen erschossen wird. Und ihr habt jetzt fast tödliche Kämpfe. Jeder von euch beiden, der ja eigentlich Force Power und Force Push und Hasse nicht gesehen hat. Und man sieht ja auch, wie stark Kylo eigentlich ist. Das hat man im letzten Film ja schon gesehen, was er eigentlich mit Force Push und so machen kann. Und der lässt sich da quasi von einer von diesen Kung-Fu-Wachen da fast ablaschen.
Da haben sie, glaube ich, auch ein bisschen so mit den Erwartungshaltungen gespielt, weil es war ja auch schon immer so die Vermutung, weil diese Wachen auch damals standen immer nur so rum, aber wenn sie die Wächter sind quasi von jetzt Snoke oder so früher vom Imperator, dann müssen die ja was drauf haben, weil warum sollte sonst ein Snoke oder ein Imperator überhaupt Wachen haben?
Ja, okay, das ist natürlich ist durchaus ein valides Argument, aber wenn man sieht, wie die sonst halt durch so gesichtslose Statisten durchmähen, denkst du schon, wow, die beiden halten euch jetzt aber, die sechs Leute halten euch jetzt aber ganz schön lange auf Trab.
Auch mal ein bisschen Jedi-Kampf in dem Film unterzubringen, ne? Weil wir haben ja nicht so viele Jedis, wo es viele Kämpfe geben kann oder gibt, ne? Also selbst der Luke-Kampf am Ende gegen Kylo war ja jetzt auch nicht so lang und so extrem, logischerweise,
Er war ja nicht mal wirklich ein Kampf. Ja, und das war auch so, das Ende war auch so ein bisschen, musste ich immer irgendwann aufs Klo, weil der Film ja auch sehr lang ist, ich glaube 2,5 Stunden.
Ja, ich war echt auch im Kampf, um auf Toilette zu gehen.
Ja, geht auch echt, also ich habe zum Schluss so gedacht, so ein halbes Stündchen weniger hätte dem Ganzen vielleicht auch gut getan. Und ich weiß auch nicht, ob es Luke's Redemption und wieder letztlich geht's ja nur, wird Luke zurückkehren, und das hätte man, finde ich, auch ein bisschen schneller machen können. Ich glaube, dass das Ende wäre gut gewesen, wenn man das Schicksal von Rey nicht geklärt hätte, wenn man einfach Rey ist geflohen, sie setzt sich ab von dem kurz vor der Explosion. Luke kommt nochmal und ermöglicht der Flotte irgendwie die Flucht. Und dass man so ein bisschen so ein desolateres Ende hat. Und dass man jetzt nicht nochmal, und jetzt gehen wir nochmal auf den Planeten. Und dann sind wir nicht nur auf dem Planeten, dann ist da noch eine neue große Kanone. Und dann müssen wir noch irgendwie das und das machen. Und dann müssen wir das und das machen. Und dann kommt Luke. Und dann müssen wir aber noch fliehen. Und ich habe gedacht, das Ding hat mehr Enden als fucking Return of the King.
Ja, stimmt. Da wurde auch immer schwarz. Oh, es geht weiter. Sag mir mal, wie kann denn ein, ich nenne es nicht Hologramm, wie kann denn Luke, der nicht wirklich da ist, Leia diese Würfel geben?
Das ist anscheinend eine völlig neue Force-Projektionspower, weil er kann ja auch ein Laserschwert so materialisieren, dass es Widerstand gibt. Weil die haben ja nicht nur gewedelt, sondern die haben ja auch mal die Klingen aufeinander krachen lassen. Das heißt, also Luke hat, aber gerade deswegen fand ich wenn der Film dann geendet wäre mit See you around, Kiddo, wäre es vielleicht auch noch weniger frustrierend gewesen, aber entweder finde ich, hätten sie ihn da wirklich sein lassen sollen und dann hätte er da auch sterben können, indem er quasi den Obi-Wan macht.
Habe ich erst kurz gedacht, wie er dann das Lichtschwert weggesteckt
hat. Ja, und dieses if you strike me down, I will become more powerful than you could ever imagine, sagt er ja, glaube ich, auch fast so 1:1 wie Obi-Wan. Ja. Das finde ich, hätten sie machen sollen. Oder sie hätten ihn wirklich, das war reine Projektion und er ist halt weiterhin da und ist im nächsten Film noch da. Aber ihn erst quasi sagen, hihi, edgy-badgy, ich war ja nur ein Hologramm, und ihn dann aber auf Ahch-To da irgendwie sterben lassen, das war so ein, ja, warum kann er denn jetzt nicht da, also warum, es wirkte halt so unspektakulär, auch dieser Tod, dieses, ich habe jetzt mich projiziert und jetzt habe ich noch einen Spruch gemacht und jetzt bin ich auch müde. Und
jetzt gehe ich Richtung Sonne, ja.
Ja, er hatte ja auch noch nicht das biblische Alter, was jetzt Yoda hatte, wo man auch denkt, ja gut, der war jetzt über 900 Jahre, wirst aussehen du nicht gut und sterben, jetzt schlafen, bla bla bla. Weißt du? Also da hat man es ja verstanden, dass er einfach gesagt hat, mein Zeitpunkt ist gekommen, ich falle zusammen. Aber bei Luke denkst du, ja komm, der ist so alt, wie Mark Hamill jetzt halt ist. Also das Ende fand ich echt so zu lang gezogen und einfach eine schlechte Dramaturgie, als wenn dir so ein aufgeregter Siebenjähriger eine Story erzählt. Und dann sind sie dahin gegangen. Und dann sind sie dahin gegangen. Und dann waren sie ja noch auf dem Planeten. Und dann gab es auch noch ein Laserding. Und dann musste Ray noch diese ganzen Steine aus dem Weg räumen. Und dann waren da noch andere Kinder auf dem Planeten und auf einem anderen Planeten. Und die hat er total inspiriert. Und dann hat er den Besen genommen. Und dann denkst du, ja, aber jetzt kommt das nochmal zum Ende kommen. Also dieses, das war so ein bisschen, als wenn Rian Johnson wie so ein Kind in einem Star Wars Laden gesagt hat, aber das wäre doch auch noch eine geile Idee. Und das wäre da keiner war, der ihm gesagt hat, jetzt mach doch mal einen Punkt. Ist doch eine schöne Geschichte und du hast doch echt viele gute Momente in dem Film. Mach doch jetzt einfach mal einen Punkt und lass doch das andere vielleicht für andere Filme. Vielleicht machst du ja nochmal einen zweiten Film. Musst doch jetzt nicht alles da reinpacken.
Ja, und aber ich war überrascht, dass Ray plötzlich auf dem Falken war. Also das haben sie ja überhaupt nicht gezeigt. Das war komplett off.
Ja, das kam total aus dem wo du denkst, hä, wo war denn der? Ich wusste nicht mal, wo habe ich denn den Falken, habe ich doch auf 8 Tod zuletzt gesehen.
Ja, genau. Also ich habe auch irgendwie gedacht, ich hätte irgendwas verpasst.
Zischt sie mit dem Falken ab oder womit zischt sie weg?
Ja, muss sie ja dann wohl, ne?
So, ja, okay, aber dann hat
sie das jetzt erklären.
Und was hat sie gedacht? Wie war ihre Verabredung dann mit Chewie? Ich halte den Daumen raus und dann holst du mich ab? Oder weil sie flieht ja Hauptschiff, von Snokes Schiff, flieht sie ja anscheinend mit einer Rettungskapsel oder irgendwie sowas. Oder mit dem Privatjet von Kylo oder irgendwas, wurde ja gesagt. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf.
Ja, genau. Aber das meine ich halt. Man sieht nichts davon. Nicht mal eine kurze 10-Sekunden-Szene, wo sie irgendwie aufgenommen wird oder so. Und dadurch ist das halt schon dann sehr komisch gewesen, in dem Moment, wo man sie plötzlich an der Bordkanone gesehen hat.
Ja, das wirkte sehr, also das wirkte so, als da fehlt zumindest ein kurzer Einschub. Und wenn sie nur sagen würde, oder wenn sie nur kurz sagen würde, irgendwie, wir treffen uns am Treffpunkt wieder, bevor sie abfliegt, weißt du, sie machen ja diesen Drop-Off. Und wenn man da hätte man ja auch von mir aus gedubbt einen Satz rüber machen können, in so und so viel Zeit am vereinbunden Treffpunkt oder irgendwas, wo klar ist, die werden sie auch wieder aufnehmen, nachdem sie da ja kurz rausschmeißen.
Genau, genau.
Und dann hättest du im Kopf ergänzt, okay, so ist das wahrscheinlich gelaufen, dass sie dann da einfach zu diesem Treffpunkt geflogen ist und da war dann Dings. Und das fand ich, fehlte tatsächlich auch.
Genau, genau. Ansonsten, der Planet war richtig schick, also mit dem Salz und mit diesem Rot, das hatte schon.
Ja, wobei die eine Szene habe ich ein bisschen gestöhnt, als irgendwie sie dann bereitet euch vor zum Kämpfen, ab in die eine Dings und der eine Typ wischt so Salz über den Boden rüber und sagt, das ist Salz. Er hätte sich auch in die Kamera drehen können und das ist überhaupt nicht wie Hot. Das ist nämlich ein Salzplanet, das ist kein Schneeplanet. Deswegen ist das was völlig anderes als in Empire. Und du denkst, es wäre jetzt auch scheißegal gewesen, ob es jetzt ein Schneeplanet gewesen wäre. I don't care. Ich meine, mach doch einen zweiten Schneeplaneten. Aber nein, es war ein Salzplanet. Und das war halt so plump gelöst, wo ich gedacht habe,
das schon, aber wie gesagt, mit diesem Rötlichen da drunter hast du echt ein paar optische Leckerbissen gehabt. Das fand ich echt
schön. Nee, optisch schön. Optisch auf jeden Fall. Also das war echt schön. Aber es war halt so, eigentlich ist dieses ganze Manöver, was sie da fliegen, halt für die Cuts. Und eigentlich ist der ganze, ja, also alles, was Finn und Rose machen, ist auch wieder völlig von Arsch und unwichtig.
Ja, und da kam ja dann auch Laura Dern mal zum Einsatz. Gerade diese Storyline mit Laura Dern oder halt auch mit Poe, da fand ich am meisten dieses Getwiste, weil du nie sicher warst, gerade am Ende, dann stürmen sie die Brücke, haben die Brücke eingenommen, du denkst, die machen das Richtige, dann kommt Leia rein und schießt ihn weg. Also es war irgendwie total irre.
Das fand ich ja ganz gut, also weil ich sag mal so, ich hätte es ein bisschen enttäuschend gefunden, wenn die Moral der Geschichte gewesen wäre, ja, die naiven Frauen wollen sich ja irgendwie zurücksetzen, wollen ja irgendwie sich fliehen und das ist bla und irgendwie, aber die mutigen Männer haben ja erkannt, dass sie in Wirklichkeit quasi eine feige Verräterin ist und jetzt sagen die Männer ihr mal irgendwie, wie das irgendwie gemacht werden soll und deswegen fand ich dieses Umdrehen, er ist mal wieder irgendwie ein bisschen übereifrig übers Ziel hinausgeschossen und eigentlich hat er nur Leben riskiert und eigentlich ist das alles von Arsch, was er da gemacht hat, das fand ich in der Quintessenz schon okay, wenn man jetzt nicht 40 Minuten Film damit einfach unnötig ausgelöst hätte. Ja. Also wenn man jetzt, wenn es nicht so wahnsinnig viel Zeit gekostet hätte, man diesen Punkt nicht ein bisschen kürzer machen können.
Ja, und auch hier hätte man ja die Chance haben können, statt Laura Dern einfach Leia als letzte Frau auf dem Schiff dazulassen und den Helden tot sterben
zu können. Ich habe mich auch tatsächlich gefragt, ist das beabsichtigt, dass sie jetzt, also war das vielleicht, war das so eine Hilfsding, dass sie die Szenen mit Leia nicht hatten und dass Leia eigentlich den Helden tot sterben und das war das jetzt so eine Cutting Room Floor Choice oder sollte Laura Dern immer in dem Maße im Film diese Rolle spielen oder war das eigentlich was sie noch für Leia geplant haben, aber dann hatten sie das Material jetzt nicht?
Glaube ich nicht, weil es war ja voll, was ich immer gehört habe im Vorfeld, bevor sie auch gestorben ist, oder gerade wie sie gestorben ist, dass sie eigentlich eine große Rolle auch in Episode 9 noch spielen sollte. Also generell wohl auch, ja, eine wichtige Rolle haben soll. Und
ja, aber
das ging ja dann nicht mehr. Also warum sollte man sie dann in 8 schon sterben lassen, ne?
Ja, aber ich habe gedacht, also damit sie diesen, also vielleicht war dieser Arc quasi schon mit ihr geschrieben, aber es war noch nicht alles fertig gedreht mit ihr. Also waren vielleicht die ganzen Szenen, wie sie jetzt zurückbleibt, statt, weil ich hatte bei ein paar Szenen das Gefühl, dass sie komposited haben, als sie sich nämlich verabschiedet, als Laura Dern dann zu dem Flucht Dingsbums kommt und ja. Leia da quasi von ihr verabschiedet, da habe ich gedacht, das sieht composited aus. Das sieht aus, als hätten sie Leia aus einem anderen Hintergrund genommen und in die Szene reingestanzt. Mag ich mich täuschen? Vielleicht war es auch generell einfach nur mehr Greenscreen, kommt ja auch ab und zu mal vor.
Ja.
Aber ich hatte tatsächlich da überlegt, ob das so ist, dass sie eigentlich so hätten, dass Leia zurückbleibt. Und sie hatten es aber nicht. Und das wäre zu aufwendig gewesen. Und vielleicht haben sie...
Ich werde mal im Detail darauf achten. Also spielen sie wahrscheinlich bei der Blu-ray, bei Making of wissen wir vielleicht mehr. Ich werde aber auch noch mal darauf achten. Aber ich glaube eher, weißt du, wo sie wahrscheinlich auch viele Szenen, die noch nicht fertig gedreht waren, wie sie sich das gespart haben? Ich vermute, dass diese Weltraumszene vom Anfang, ich glaube, da war auch ein bisschen CGI mit drin. Ich glaube, dass sie da nicht so gedreht waren.
Ja.
Und dass sie dadurch natürlich erstmal 3/4 des Films rausgenommen worden ist. Ne? Mhm. Wo man hätte sonst vielleicht noch Szenen mit ihr hätte drehen müssen. Oder
ja.
Gebraucht hätte. Und das war natürlich ein ganz guter Kniff, sie dann in Anführungsstrichen dann einfach dort erstmal außer Gefecht zu setzen. Ne?
Deswegen habe ich mich gefragt, ist vielleicht Laura Dern erst relativ spät in den Film gekommen und haben dann gesagt, wir geben jetzt einen Haufen Szenen, die eigentlich noch Leia-Szenen gewesen wäre, alle an Laura Dern.
Das könnte ich mir schon vorstellen. Das weiß ich leider auch nicht, ob Laura Dern vorher schon dafür festgelegt eigentlich war oder nicht. Aber sie hätte auch die Rolle auch jetzt, ich hätte sie gern sogar weitergesehen. Das fand ich eigentlich sogar fast schade.
Das habe ich auch. Also ich finde es ja auch gut oder sowas, aber du hast natürlich recht im Sinne von, dass die schon eine sehr ähnliche Funktion im Film einfach haben. Also beide Senior Generalinnen, die halt wichtig sind, und das sind alles, also, wo man denkt, okay, sie hat dieselbe erzählerische Funktion, aber sie haben zumindest auch eine Funktion. Im Gegensatz zu anderen Figuren, wo du dich halt fragst, was machen die überhaupt im Film? Also Captain Phasma hat jetzt auch, finde ich, wir hatten in den letzten Wochen zwei verschiedene News. Und eine News war halt, Rian Johnson hat halt irgendwie am Ende von Force Awakens gesagt, nein, Rey muss unbedingt R2-D2 mit nach Ahch-To nehmen, weil das ist total wichtig. Und fast hätten sie das falsch gemacht, weil sie hätte nämlich in einer gefilmten Version hatten sie nämlich erst BB-8 irgendwie dabei, aber es muss R2-D2 sein. Und ich dachte, ja, okay, damit der Luke jetzt einmal bi-bi-bi-bi-bi sagt und dann von dem Rest des Films nie wieder zu sehen ist, das war jetzt so.
Nein, das war wichtig, damit man nochmal die junge Leia gesehen hat.
Ja, aber wow, das ist aber auch echt, also die Szene ist...
Das war doch so ein bisschen Tribut, oder? Für Carrie Fisher auch nochmal, auch die Szene nochmal zu zeigen. Also,
ja, aber es war jetzt... aber es war jetzt nicht wirklich wichtig. Also,
war nur für sie, glaube ich.
Ja, aber nee, die wussten ja, als sie Force Awakens gedreht haben, noch nicht, dass sie stirbt.
Ich meine doch jetzt in Episode 8 war doch auch die Szene, wo R2 nochmal die junge Carrie
Fisher. Ja, nee, das weiß ich, aber die Geschichte, also die Story war ja jetzt, dass Rian Johnson erzählt hatte, er hätte J.J. Abrahams gesagt, ihr habt das die Szene jetzt mit BB-8 gedreht auf Ahch-To, das Ende, da muss R2-D2 dabei sein. Und dann hätten sie im Schnitt BB-8 rausgeschnitten, und ihn digital durch R2-D2 ersetzt, so. weil Rian Johnson gesagt hat, das ist total wichtig für den nächsten Film, dass R2-D2 da vor Ort ist. Und wo ich gedacht habe, ja komm, also das hätte man ja aber auch jetzt durch einen Strich im Drehbuch hätte man jetzt das irgendwie ändern können, hätte gesagt, irgendwie R2-D2 hat dir die Aufzeichnung mitgegeben oder das hier, hat dir die USB-Stick. Also das war halt überhaupt nicht wichtig.
Stimmt.
Und was natürlich, wo ich das Gefühl habe, sie versuchen so einen Hype zu konstruieren, der eigentlich auch nicht richtig gerechtfertigt ist, ist fucking Captain Phasma.
Ja.
Wo du denkst, das ist beim letzten Mal schon so, oh, Captain Phasma, einmal von links nach rechts durchs Bild und glänzt und einmal von rechts nach links durchs Bild und dann kommt sie in die Müllpresse. Wow, Captain Phasma, wir hoffen, dass wir ganz viele Captain Phasma Spielzeuge verkaufen, weil das ist ja quasi der Goldlack, der silberlackierte Stormtrooper. Und hier in dem Film war das jetzt so wieder, das ist so wie, we try to make another Boba Fett happen.
Ja, und ich hätte sie ja gern mal ohne Maske gesehen. Einmal, dass Brienne auch mal zu sehen ist. Also von Game of Thrones Fans wissen, von wem ich spreche. Schade
Gwendoline Christie.
Genau, genau. Ja, man sieht nur ihr Auge einmal.
Ja. Und ich verstehe halt nicht, also nachdem er eh schon der ganze Ausflug von Finn und Rose total überflüssig ist, ist halt auch dieser du denkst, warum muss Captain Phasma jetzt nochmal auftreten und warum macht sie jetzt da so ein Fate draus und warum muss ich da jetzt eine lange Exekution, wo sie extra nochmal extra Exekutionswaffen, um das Ganze, um sicher zu gehen, dass auch möglichst viel dazwischen kommen kann bei der Exekution, hole ich jetzt nochmal, mache ich das in einer umständlichen Riesenhalle, wo es irgendwie keinen Grund für gibt, dann hole ich nochmal extra Leute mit Laseräxten, die sie enthaupten können, wo du denkst, also es ist halt so, es hat beim letzten Mal nicht funktioniert und Captain Phasma, das wird kein Ding, die wird nicht der nächste Boba Fett.
Nee, auf keinen Fall. Ja, jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das schon wieder überlebt. Oder hast du da noch Hoffnung?
Ja, weiß ich nicht. Bei Boba Fett sagen sie ja auch, der hat überlebt. Da hat man auch gedacht, der ist jetzt weg, nachdem er in Salak reingehupst ist und dann, nein, der ist offiziell ja wieder rausgekommen. Und du denkst, seriously, Boba Fett war nie so cool, wie ihr es alle erzählt habt. Boba Fett hat einen Auftrag gemacht, dann hat er Han Solo auf dem Silbertablett bekommen, dann hat jemand gegen seine Düse gehauen und dann ist er in Salak reingefallen. Das ist der komplette Arc von fucking Boba Fett.
Ja, stimmt. Ja, so ist es. Deswegen, ich glaube auch noch nicht dran, dass es da wirklich einen eigenständigen Film gibt. Ich glaube, jetzt kommt er erstmal Solo und dann vermute ich eher, dass sogar ein Obi-Wan-Film vielleicht kommt, als ein Boba-Film.
Ja, der kommt ja. Da haben sie ja gerade, das war ja, ist ja jetzt gerade, habe ich heute oder gestern irgendwie so die Meldung, dass sie jetzt angefangen haben mit dem Dreh zum Obi-Wan-Film.
Ach, das freut mich ein bisschen. Auch gerade für Ewan McGregor, den nochmal in der Rolle zu sehen.
Immer ist es denn? Also ich weiß gar nicht. Also, oder warte mal, war das Drehstart oder war das Produktions, also Production Start? Ich will gar nicht, ich will jetzt nichts
falsch. Das kann ich dir auch nicht sagen. Also
ich google mal kurz.
Ja, also ich vermute auch, dass zum Beispiel, wenn wir gerade beim Han Solo sind zum Beispiel, dass der nicht im April kommt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil dann hätten sie jetzt spätestens zur Episode 8 doch jetzt mal einen Trailer rausgebracht, oder? Also, und vor allem im April kommt noch Disneys zweite große Hoffnung, Infinity War. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die innerhalb von 3 Wochen gleichzeitig starten lassen. Ich
bin auch noch unsicher. Also ich glaube, dass der kommt, aber ich weiß nicht, ob sie das Datum halten. Also,
die sollen das wieder Weihnachten machen. Weihnachten fehlt doch eh wieder ein Star Wars dann. Also.
Ja, und Disney kann sich doch mit Star Wars-Filmen echt beschmeißen und mit Blockbustern. Richtig. Ich meine, sie haben ja tatsächlich einen sehr guten Track Record. Das muss man ihnen ja lassen. So kritisch ich auch das sehe, diese Marktdominanz von Disney. Aber das Problem ist tatsächlich, verglichen mit anderen Studios haben sie einfach einen sehr guten Track Record, was gute oder zumindest sehr solide Filme angeht. Ist jetzt nicht alles ein Meisterwerk, aber sie haben weniger Scheiße, also richtig fiese Scheiße produziert als die meisten anderen großen Studios.
Oh ja. Du sag mal, warum am Ende gibt's doch diese schöne Szene mit dem Hyperantrieb einmal quer wie so ein Buttermesser durch die imperialen Schiffe oder durch die First Order Schiffe. Ja. Warum hat man das nicht vorher schon mal gemacht? Mit den Schiffen, die da kein Benzin mehr hatten. Bevor das Benzin leer ist, umdrehen, Hyperantrieb, rein in die Dinger.
Ja, da gibt es gibt's aber eine ganz wirklich gute Erklärung für. For dramaturgical purposes.
Ja, okay, das musste ich aber leider in dem Moment sofort denken. Warum kommt ja. das auf die Idee? Warum?
Absolut.
Warum? Auch sie wollte ja eigentlich nur mit dem Schiff ablenken oder einfach nur ein bisschen weiter schippern, bis sie sie erwischen. Warum nicht auch da direkt sagen, okay, ich drehe jetzt um und mache einen auf Kamikaze?
Ja, vielleicht wäre das, also vielleicht wäre das Medical Ship jetzt zu klein gewesen oder so.
Ja,
also vielleicht wäre das, hätte das gegen hier gegen die Dreadlocks nichts war das auch ein Dreadlock eigentlich, das Schiff von Snoke?
Es sah irgendwie noch größer aus. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Das ist ja auch so oft typisch Star Wars, dass diese Bezeichnungen manchmal gar nicht im Film auftauchen, sondern erst auf dem Spielzeug. Also werden wir mal erwarten, wenn das nächste Lego-Set ist. Ich habe hier hinter mir steht mein Supersternzerstörer noch hier oben. Den neuen Millennium Falcon muss ich noch bauen, aber ja, mal gucken, vielleicht wird das dann so ein 10.000-Teile-Stück oder so. So sah es jedenfalls von der Größe aus, wenn ich das nachbaue. Mal schauen.
Warte mal, das ist The Supremacy was a mega-class Star Destroyer that served as a flagship of Supreme Leader Snoke. Das war ein mega-class Star Destroyer.
Mhm. Okay. Also, ja, okay. Also schon Sternzerstörer, aber Mega-Class.
Ja.
Nicht Super Sternzerstörer, sondern Mega. Mal gucken, da kommt in Episode 9 der Giga. Powered by Vodafone.
Ja,
mal schauen.
Oh Gott, bitte. Das ist ja. Ja, also ich fand ihn insgesamt jetzt, müssen wir, glaube ich, langsam mal zum.
Ich würde wenigstens noch kurz über den Humor sprechen, weil ich mag Domhnall Gleeson sehr gerne. Und der hatte eine Szene am Anfang direkt mit dem Snoke. Ich nehme das Gespräch in meinem Raum an, so Picard-mäßig. Oh, ich gehe in meinen Bereitschaftsraum. Ach, da bist du ja schon, so nach dem Motto. Also die Szene, dann auch wieder diese Käbeleien im Grunde mit
Das Gebitsche mit Kylo Ren ist echt schön.
Ja.
Und er hört auch nicht auf. Also er ist zwar, wird zwar am Ende fast totgewirkt, fast force-choked von Kylo Ren, aber er ist trotzdem halt noch irgendwie ein schnippischer Bastard, wenn Kylo Ren dann sagt, feuert alle auf diesen einen Mann. Bam, 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 bam.
Reicht's jetzt vielleicht? Ist er vielleicht tot?
You think you got him?
Ja, super geil. Also das sind diese Szenen. Also ich habe mit einigen aus dem Kino, nach dem Kino direkt mit denen gesprochen. Einige fanden halt an einigen Stellen den Humor sogar fast schon unpassend. Also die Szene jetzt fand ich okay, aber klar, wenn das dann so manchmal so geeinigt dramatisch ist und es wird dann ein One-Liner nach dem anderen gedroppt, ja, kann man sich drum streiten.
Es stimmt natürlich. Also es gibt aber gleichzeitig, denke ich, ich fand den Humor nie. Er ist nie auf das Niveau der Prequels runtergesackt.
Oh ja, ja, stimmt.
Mhm. Also du hast immer Humor gehabt, du hast auch Ewok-Humor gehabt und sowas, aber es gab ja den immer Humor und es gab ja auch, sag mal, R2-D2 und C-3PO waren ja auch immer.
Ja, oder BB-8 auch,
Die Comic Reliefs.
Ja.
Aber ich fand zum Beispiel, es gab immer einen Unterschied zwischen der Art, wie R2-D2 und C-3PO in Character Comic Relief waren, in der Originaltrilogie, und wie sie halt wirklich für üble Slapstick-Scheiße verheizt wurden in den Prequels.
Ja.
Also diese, ich spritze jetzt Öl und dann rutschen die anderen Roboter darauf irgendwie aus, oder wir fliegen durch diese komische Fabrik da und dann hat C-3PO plötzlich einen anderen Kopf auf. Also das fand ich halt immer, das war übler Kindergartenhumor. Und auch alle Jaja-Szenen waren übler Kindergartenhumor, während ganz viel Humor von C-3PO ja quasi aus der früher aus der Würde, die er ja eigentlich als Protokolldruide hat, mit dem Konfrontieren mit Leuten, die diese Würde nicht akzeptieren oder damit nicht umzugehen wissen.
Ja, ja.
Daraus kommt ja ganz viel, dass er quasi immer so dieser, oh, und ich möchte das und das machen oder so, Master Luke, bla 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 bla. Und dann ist halt irgendjemand, der kommt beim Wookie nicht weiter, wenn er halt eine hilfreiche Bemerkung gegenüber dem Wookie macht. Und der Wookie sagt halt irgendwie, ich reiß dir gleich einen Arm aus im Endeffekt.
Ja.
Und das ist der Humor, der passt. Und ich hatte das Gefühl, dass der in diesem Film auch die meiste Zeit das Humor war, der den Figuren einigermaßen treu geblieben ist.
Ja, ich fand's auch schön. Allein selbst die Chewbacca-Szene mit dem Hähnchen, was er verspeisen will, und dann sind diese traurigen guckenden Vögel da. Also es hat
Porks. Die Porks.
Und die Porks waren auch nicht so nervig, wie vielleicht befürchtet nach dem Trailer. Da dachte man, oh Gott.
Fand ich auch. Ja?
Fand ich okay. Absolut okay. So.
Also, ja, da war ich auch positiv überrascht, als ich gedacht habe, Ich habe jetzt schon gedacht, oh, jetzt kommt alle drei Minuten kommt lustiger Pork-Slapstick. Also so ein bisschen war es mir ja bei Guardians of the Galaxy ein bisschen zu viel Baby Groot im zweiten Teil.
Ja.
Und da habe ich dann gedacht, hoffentlich ist das mit den Porks nicht so, dass sie jetzt, oh, das sind die total lustigen und da kommen die alle drei Minuten vor. Und sie kamen vor, aber sie kamen halt auch nur auf Ahch-To vor und es war halt so wie, ja, die Insel ist halt in infested mit den Dingern und wenn du die Tür nicht zumachst, kommen halt diese, so wie bei uns Straßentauben, ja. Kommen halt diese Scheißviecher rein. Und ja. So waren sie auch. Es war ja gar nicht mal so ein Pet-Pork, dass sie jetzt versucht haben, eine emotionale Beziehung zwischen Chewie und so einem Pork herzustellen, sondern ja, er hat einfach die Tür nicht zugemacht und da sind halt scheiß Porks an Bord gekommen und die sieht man dann eben. Und das fand ich tatsächlich auf die Art und Weise ganz lustig, dass man jetzt nicht gedacht hat, oh, das ist jetzt irgendwie Blubby, unser Lieblingspork, sondern es war halt irgendein Pork. Und
ja, wie zu viele Tribbles, ne? À la Star Trek, ja. Ja. Dachte genau, ich auch, genau. Weil die sich überall eingenistet haben. Ja.
Ja. Und sie sind ja niedlich, aber es war jetzt kein so ein einzelner Pork, der jetzt eine größere Rolle gespielt hat. Und auf der Ebene funktionieren die wunderbar.
Ja, nee. Also deswegen, mir hat der Humor eigentlich auch ganz gut soweit gefallen in den ganzen Filmen.
Und, ja, und dass Luke im Alter halt ein bisschen mehr Mark Hamill geworden ist, finde ich jetzt auch nicht schlimm.
Nö.
Also ich meine, man hat ihn jetzt wirklich halt 30 Jahre oder 35 Jahre nicht gesehen und dass der halt auf der Insel da jetzt nur mit diesen paar Aliens gelebt hat, ja, ich find's okay. Er ist halt ein bisschen kauziger und ein bisschen zynischer geworden und er hat halt so ein bisschen Humor, wie ihn halt Mark Hamill auch hat von der ganzen, also auch also diese die erste Trainingsszene, die ja sehr schön ist mit Ray, wenn dieses Reach out. Und sie macht die Hände nach vorne und er puschelt ihr mit einem Blatt daran herum.
Ja, das war super. Ja, das war wirklich gut. Nur zum Beispiel diese Rückblickszenen, ne, von der Jedi-Akademie, die waren dann halt dafür extrem unspektakulär, wo ich halt gedacht hätte, man sieht mal ein bisschen mehr, wie denn die Geschichte dort war. Ne? Das war ja wirklich im Endeffekt nur immer dieser Schnitt in dem Zimmer von Kylo und dann saß dann nachher alles brennt, so ungefähr. Mehr war das ja nicht.
Und es war unwesentlich mehr, als man jetzt eh schon durch ihr Flashback aus Episode 7 wusste, ne?
Ja, genau. Und es gab ja, war das die Szene, wo man diese Ritter von Ren gesehen hat, oder was? Hm. Da gab es ja auch im ersten Trailer zu Episode 7, glaube ich, Szenen, ne?
Ja,
die wurden genau. Ja auch nie irgendwie groß aufgegriffen, ne? Überhaupt nicht.
Nee, also diese ganze Mythologie, also ich habe auch echt das Gefühl, dass man sich versucht, ein bisschen wirklich von dieser ganzen Mythologie so ein bisschen zu verabschieden und zu sagen, ja, selbst wenn jetzt neue Jedis kommen, dann wird das halt, werden das eigene neue Jedis sein, die auch eher sich wieder zurückbesinnen auf die Macht, aber jetzt nicht sagen, aber in den Journal of the Wills steht ja geschrieben,
genau.
Und Yoda hat irgendwie das und das, sondern das wird mehr so eine sehr pragmatische Art, wo sie, wie sie zum Schluss auch sagt, Steine. Ah, okay, ich nehme das jetzt mal, um die Steine wegzuräumen, ja. Und dafür ist es dann gut und für so Wahrnehmung ist es auch gut, aber ich muss da jetzt nicht so eine Religion draus. Also ich habe das Gefühl, sie versuchen so ein bisschen diesen religiösen Aspekt zurückzudrängen, was ich gar nicht so schlecht finde.
Ja, ja. Nee, finde ich ja auch. Also das war auf jeden Fall auch eine Message. Gerade weil sie ja bei Rogue One sogar noch diese, wie hießen die, Wells? Ich kann mir den Namen nicht merken.
Ja, also the Guardians of the Wills.
Ja, oder Wills, genau. Gerade weil sie es da ja so zum ersten Mal so ein bisschen angeteased oder so ein bisschen reingebracht haben, hätte man ja meinen können, okay, vielleicht greifen sie sowas jetzt, weil wir es jetzt etabliert haben, auch im Filmuniversum, vielleicht greifen sie was da in der Richtung in Episode 8 auf. Aber wie du schon sagtest, nö, gar nicht. Ne? Also das war halt das Schöne,
ja, und
das
Überraschende. Und die sind ja eigentlich etabliert, also die sind ja schon seit der ersten Romanversion von Alan Dean Forster gibt's ja das Journal of the Wills. Da gibt's ja immer so ganz schon Zitate aus diesem Journal of the Wills. Und deswegen ist das ja für ganz viele so ein, oh, ganz heiliges Lore. Und deswegen sind die Leute auch ausgerastet, als sie im Trailer gesehen haben. Oh Gott, man sieht irgendwie so ein Buch, der, so, das sind ja bestimmt die das Journal of the Wills. In diesem sehr fakig aussehenden Baumstamm, der wirklich aussieht wie aus einem Vergnügungspark. Ja. Das war einer der wenigen Sets, die wirklich schäbig aussehen, fand ich, dieses Baumsetting.
Das stimmt, ja. Sah auch sehr unspektakulär einfach nur aus, ja.
Es sah halt null aus wie ein Baum. Also wenn dafür, dass auch alle wieder gesagt haben, oh mein Gott, das ist irgendwie der Forest Tree. Und es gibt ja haufenweise Lore wieder mit, das sind die Machtbäume. Und alles, was Yoda macht in diesem Film ist, brenn die Scheiße ab.
Genau. Ja.
Fand ich sehr angenehm.
Da wollen wir mal zum Schluss kommen. Also wir sind, glaube ich, einig, dass uns der Film beiden sehr, sehr gut gefallen hat. Ich denke, das haben wir so rausgehört. Es gab natürlich hier oder da kleinere Schwächen, aber die sind bei dem, was man an Erwartungen hatte, also auch ich hatte, gering, sodass man wirklich sagen kann, Top-Film.
Also absolut, für Fans auf jeden Fall sehenswert. Für Nicht-Fans, ja, also das hat ein bisschen viel Ballast. Und ich glaube, ich hätte zwischen 20 und 30 Minuten weniger und ein bisschen, also ich glaube, ich wäre jetzt, in dem Film geht's jetzt noch, aber ich wäre, glaube ich, ein bisschen knatschig, wenn sie jetzt im nächsten Film wieder für Finn nicht wirklich irgendwas zu tun haben.
Ja.
Und für Poe müssen sie sich halt auch was ausdenken. Das ist jetzt so das, was ich mit rausnehmen würde, weil, okay, Lukes Geschichte ist jetzt, der wird zwar nochmal als Force Ghost im nächsten Teil garantiert auftauchen.
Gehe ich auch von
aus. Aber, das muss ja auch so sein. Aber letztlich ist so die Skywalker-Geschichte jetzt auch mal langsam beendet. Wir haben jetzt Rey, die hat natürlich einen Arc, der ist ganz wichtig. Wir haben Kylo Ren, der hat einen Arc. Aber gebt bitte für den nächsten Film Finn und Poe irgendwas zu tun, was handlungsrelevant ist, damit man die nicht immer quasi so auf eine Schnitzeljagd schicken muss, während Rey halt ihre wichtige Journey hat, sind die halt so die, geh doch mal da drüben auf den Planeten und hol uns Wichtiges. Das ist wie so im Adventure, wenn du so hingeschickt wirst. Aber bevor du das machen kannst, brauche ich einmal Papier, eine Büchse Bohnen und das und das und das.
Ja.
Und weißt du, das würde ich mir wünschen. Das wäre so mein Ding, was ich jetzt mitnehmen würde für den nächsten Film.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, vor allem, weil es jetzt wieder J.J. Abrams in die Hände nimmt. Also da werden wir wahrscheinlich wieder den ein oder anderen Lance Flair vielleicht entdecken, aber in der Summe wird das hoffentlich gut zu Ende bringen. Und ich weiß gar nicht, ob Rian Johnson da am Drehbuch mitgeschrieben hat, jetzt für Episode 9.
Hauptsache Colin Trevorrow hat nicht mitgeschrieben.
Ja, ganz genau. Gut, dann sind wir uns einig. Wir freuen uns auf jeden Fall. Geht alle rein.
Guckt ihn euch an.
Genau, ich hatte sogar die Ehre, mit ein oder zwei Nicht-Fans nämlich nachher zu sprechen. Die fanden ihn trotzdem gut. Also aber da gebe ich dir recht. Ich glaube, wenn für Nicht-Fans wären 20 Minuten weniger perfekt. Für Fans, die freuen sich über jede Minute mehr. Ne?
Ja, das stimmt.
Gut, vielleicht zum Abschluss. Wo kann man dich denn finden, wenn man mehr von dir sehen und hören oder wissen möchte?
Ja, mich und Maniac kann man jede Woche mit mindestens zwei Videos auf dem Kanal Flips Filme, Serien, Games auf YouTube finden. Mhm. Das ist quasi unsere regelmäßige Sendung. Immer am Sonntag um 10 Uhr gibt es die Filmnews der Woche. Zusammengefasst meistens so 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie viel in der Woche passiert ist. Geben wir euch so einen Überblick und da kriegt ihr dann quasi so kompakt mit, was so, sag mal, ist viel Blockbuster-Kino, wir haben auch ein bisschen Indie-Zeug mit drin, aber Fokus ist schon eindeutig, sag ich mal, dass die Filme, die meisten Leute auch irgendwie interessieren, also viel Superhelden-Zeug, viel Lucasfilm-Zeug natürlich, Mischung aus Nachrichten und Film-Reviews finden auch statt. Und auch mindestens einmal im Monat gibt es einen Podcast mit mir und dem Kollegen Diemen, der heißt Die Männer aus Saal 3. Da reden wir über über das, was wir so gesehen haben. Also das kann auch Serien, das kann auch irgendwie Games sein. Und wir nehmen uns meistens einen Film wirklich in epischer Länge vor. Das heißt, da gehen wir dann wirklich sehr ins Detail. Letztes Mal war das, hatten wir Blade Runner sehr kontrovers irgendwie auseinandergenommen. Thor hatten wir jetzt und Justice League hatten wir zuletzt irgendwie sehr ausführlich besprochen. Und also das ist wirklich, da geht's wirklich sehr ins Detail, während, sag ich mal, Flips der schnelle News-Überblick ist, um einfach einmal in der Woche zu wissen, was sind denn die Themen, die gerade irgendwie anliegen, ist Männer aus Saal 3 wirklich so in die Tiefe gehend. Und halt auch das Konzept des Podcasts ist, dass wir mich quasi als jemand, der absoluter Filmnerd ist, haben und dem, der quasi als normaler Zuschauer den Blick auf das Ganze hat und da ist auch mal manchmal Dinge einfach anders einschätzt und, sag ich mal, mit dem normalen Zuschauerblick da drauf geht und da prallen dann auch gerne mal Meinungen aufeinander.
Sehr schön. Ja, wir werden euch das Ganze auch verlinken. Wir bringen ja die Podcast-Folge sowohl bei YouTube als auch über einen Podcatcher raus und bei iTunes. Ihr werdet die Möglichkeit haben, auch über unsere Webseite dann auch auf die Links zu stoßen. Ja, dann danke ich dir schon mal, lieber Oliver. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, direkt so auch kurz nach dem Film quasi, nur ein paar Stunden danach, direkt schon drüber zu sprechen. Und ja, es macht halt auch, ne, allein wenn man allein über diesen Film jetzt so spricht, macht es schon wieder Spaß und man würde vor allem auch viele Szenen nochmal sehen wollen. Aber das werde ich
wahrscheinlich
so nochmal machen.
Na gut, dann wünsche ich auch ich euch ganz viel Spaß beim Star Wars gucken und vielleicht schaut ihr mal bei mir rein, bei Flips und bei Maniac.
Genau, das machen wir. Ansonsten, wir hören uns spätestens Anfang Januar wieder zum Jahresrückblick, Jahrescharts. Ansonsten wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und ja, in diesem Sinne, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, ihr lieben Cinecaster. Hier ist Maxe, aka Rockstar. Und Episode 8 ist heute großes Thema, glaube ich, in fast allen Podcasts von Leuten, die sich irgendwie mit Film und oder Nerdkultur auseinandersetzen. Ich habe auch eben schon eine ewig lange Rezension bei uns im Autokino drüber gehalten, werde aber hier nochmal versuchen, meine Kurzfassung runterzubrechen. Ich muss dabei wahrscheinlich nicht auf die Geschichte eingehen, deswegen spare ich mir diesen Teil auch einfach und gehe direkt zu meinem Urteil über. Ich war großer Episode 7 Fan, ich habe den sehr, 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 sehr gemocht. Ich mochte das Casting, ich mochte, wie mit neuen Charakteren umgegangen wird. Ich fand, dass die alten Charaktere, also Han Solo und sowas, natürlich schön war, dass sie da waren. Das war viel Fanservice. Hätte es an mancher Ecke aber schon gar nicht mehr gebraucht. Episode 8 macht da vieles anders, weil Episode 8 auf der einen Seite natürlich die Story weiterentwickelt und emanzipiert. Sie wirkt so, weicht so ein bisschen von dem Weg ab, den man mit Episode 7 vermutet hat. Das mag ich schon mal sehr, sehr, sehr daran. Ich mag die ganzen neuen Figuren. Ich liebe von General Hux, sogar über die blöde Phasma, die nur kurz auftaucht, über Kylo Ren, den ich vergöttere, bis hin zu Rey und Finn, die einfach so viele Facetten haben, liebe ich so viel daran. Und ich liebe auch, wie man Prinzessin Leia und Luke Skywalker in diesen Film eingebunden hat. Wie die dargestellt werden, wie viel Zeit die eingeräumt kriegen, wie großartig die beiden spielen, mit wie viel Bock die beiden nochmal vor der Kamera stehen. Jeder Blick von Prinzessin Leia macht den Tod von Carrie Fisher nur noch schlimmer und tragischer, weil einem einfach klar wird, dass diese wunderbare Frau einfach nicht nur unter den Zweit, sondern dass sie auch einfach nicht in Episode 9 dabei sein wird. Und das ist auf alles einfach in sich grauenvoll. Gleichzeitig ist es so das beste Abschiedsgeschenk, was ein Mensch uns machen kann, sich nochmal so zu präsentieren. Es ist anbetungswürdig, was da abgeliefert wird. Ich feiere sie, ich feiere ihn, ich feiere die Story, ich feiere den Werdegang der Story. Ich feiere, dass auf so vieles geschissen wird, dass einfach Sachen so banal erklärt werden. Ich finde es geil, was der Film bricht, was der Film macht, dass er sich was traut, dass er trotzdem auch klassisch ist, dass er weiß, wie man mit Humor, einer guten Storyline in Kombination irgendwie zu arbeiten hat. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Dass man Merchandise einbindet, wie zum Beispiel den Pork, aber einfach das alles nicht überlastet, sondern dass alles auf so einem Level stattfindet, dass selbst der schlimmste Hater mit seinem dämlichen, durchgestrichenen Pork-T-Shirt einem nicht auf den Sack geht. Ich finde, noch zweimal gucken kann man sagen, dass Episode 80 in den ganz, ganz oberen Star-Wars-Film einreiht. Das ist die neue Trilogie. Möge der Start für viele noch so dumm gewesen sein, dass die neue Trilogie ein fantastisches Machwerk ist, was extrem viel Spaß macht und in eine ganz tolle Richtung geht. Und ich freue mich, den letzten Teil dieser eigenen Trilogie erleben zu dürfen. Disney macht seit 3 Jahren alles richtig. Ich habe jetzt 3 großartige Star Wars Filme hintereinander gehabt. Natürlich Rogue One ist was anderes so, aber auch der macht auf so vielen Ebenen so viel Spaß, so viel richtig, sieht so toll aus und fühlt sich so schön Star Warsig an. Und das tun alle 3, das tut auch Episode 8 und das mag ich einfach gerade. Und ja, die Marke ist in guten Händen, wird mir immer wieder klar. Ich habe mit dem Ganzen einfach Spaß. Ich bin da vielleicht auch nicht so streng wie andere. Ich muss da nicht immer den Fehler im Detail suchen. Natürlich gibt es auch Sachen, die deplatziert sind, Kleinigkeiten. Es gibt Figuren, die vielleicht in ihrer Storyline ein bisschen zu kurz kommen. Wir können jetzt sehr, sehr lange darüber analysieren, was, wie und wo. Das werden die Jungs aber wahrscheinlich eh schon tun. Deswegen will ich einfach nur meinen Gesamteindruck nach zweimal schauen an einem Tag heute kundtun. Und das ist einfach mega. Ich liebe diesen Film. Ich finde, er ist noch eine Steigerung zu Episode 7, den ich schon sehr, 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 sehr mochte, wie gesagt. Und ich habe keine Zweifel mehr an irgendwas, was diese Filmreihe angeht, sondern bin froh und stolz, dass ich das alles live im Kino miterleben darf, was da gerade an Geschichte geschrieben wird. Episode 8, absolute Empfehlung, das absolute Kino-Highlight 2017. Kommt natürlich, das Beste kommt zum Schluss und das haben sie umgesetzt und jetzt kann ich völlig beruhigt in meine Weihnachtsferien gehen. Aber ich muss den Film bis dahin noch dreimal gucken, weil noch drei Veranstaltungen anstehen, wo ich anwesend sein muss und muss ihn sehen. Aber es gibt nichts Besseres, als zu sagen, hey, ich habe diesen Film noch fünfmal in der ersten Woche gesehen, weil er einfach auch fünfmal in einer Woche gesehen werden kann. Das ist einfach würdig. Nun gut, liebe Grüße an alle und bis bald. Ich war der Maxe von Radio Nugula im Autokino Rumblepack, Nerdy Turdy Gang, Rockstar Rapper und anderen tollen Sachen. Choking Hazard, was weiß ich. Tschüss!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.